Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Herzlich willkommen zu Folge 19 vom Podcast Berufsjugendlich. Heute am Weltkindertag sitzen wir vor dem Mikrofon. Ich bin Jendrik und
ich bin Anna.
Herzlich willkommen. Ein Jahr nach der großen KJP-Demo in Berlin, könnte man auch sagen. Vor einem Jahr, ich erinnere mich gerne an den Sonderzug aus NRW. Den Reim darauf gab es damals auch und wurde oft gesagt, den sagen wir jetzt nicht, aber daran erinnere ich mich noch gerne. Und ich habe mich heute schon ganz viel an den Memes von Jugendverband-Memes erfreut, die wieder ganz viele interessante Dinge auch zum Thema Kinderrechte im Grundgesetz hatten.
Ja, ich würde sagen, mich holt es nicht mehr so ab. Ich merke, wie ich an 364 Tagen im Jahr mir auf Social Media und auf LinkedIn den Mund fusselig rede zum Thema Kinderrechte und Kinder sind auch Menschen und so weiter. Und heute fällt irgendwie ganz vielen Leuten ein, auch mal was Schlaues dazu zu sagen. Ja, und was ist denn mit den restlichen Tagen? Und Kinderrechte ins Grundgesetz ist so eine Sache, das wäre eine konkrete Lösung. Aber ach, Jendrik, ich merke, ich bin da dann auch ein bisschen müde. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass wir an so einem mehrfach bedeutsamen Tag wie dem 20. September aufnehmen.
Wir hatten ja im Vorgespräch schon auch den Vergleich zum Valentinstag gezogen. Den sollten wir jetzt vielleicht nicht mehr so richtig aufmachen bei dem Thema. Denn das war sowieso schon ein steiler Einstieg. Darum geht's aber heute gar nicht im Detail, sondern darum, wir beide, Anne und ich, waren unterwegs. Eigentlich wie immer. Wir sind immer irgendwo unterwegs. Diesmal waren wir mehr oder weniger gemeinsam unterwegs, am selben Ort, mal im selben Raum oder in derselben Reihe, am selben Tresen, aber irgendwie doch auch immer an ganz unterschiedlichen Orten und vor allem in unterschiedlichen Rollen. Und gemeint ist der Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit in Potsdam, der, wenn ihr das jetzt am Montag hört, vor einer Woche stattgefunden hat. Und vielen Dank für das tolle Feedback, das ihr uns da gegeben habt für den Podcast. Wir haben euch Buttons verteilt. Wir haben das erste Mal Buttons verteilt mit Berufsjugendlich. Die habt ihr dann fleißig getragen, teilweise auch auf Podien habe ich das gesehen. Das war wirklich cool. Also danke für die Resonanz, die ihr uns da gebt. Und ihr habt uns ja auch O-Töne spendiert, die wir im Laufe dieser Folge an den passenden Stellen einbauen. Und bevor ich es vergesse, Anna, es war ja was los. Wir steigen ja immer damit ein, was war los und du hattest Geburtstag. Seit der letzten Folge bist du älter geworden und bist
ich
immer
werde
noch
bei von Folge zu Folge älter.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich auch so ein No-Brainer. Ja, ist richtig. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wie fühlt sich das gerade an? Fühlst du dich noch berufsjugendlicher jetzt?
Ich fühle mich berufsjugendlicher denn je, auch mit 41. Ja, bei mir war total viel los, an meinem Geburtstag gar nicht so sehr. Ich habe meinen Geburtstag dieses Jahr mit mir selber gefeiert. Das war auch notwendig, weil viele Calls, viel Vorbereitung, viele Termine. Ich war auch wieder viel unterwegs und war dann eigentlich ganz froh, mal so einen Tag zu haben, den ich mir, ich gebe es zu, zur Hälfte frei halten konnte, weil am Vormittag gab es die Debatte im Bundestag zu Einzelplan 17 im Bundeshaushalt. Und wie ihr wisst, ich bin Parlamentsfernsehen-Ultra. Und ich saß im Café gegenüber meines Hauses und habe mir ein Geburtstagsfrühstück gegönnt und parallel angehört und angesehen, wie Politik eigentlich so über Kinder und Jugendliche spricht und was man denen so für Förderung zukommen lassen muss, war eher gruselig. Aber sonst war es ein sehr, sehr schöner Geburtstag.
Auf jeden Fall schön, dass du einen guten Geburtstag hattest, Anna. Ich war auch wieder viel unterwegs, bin direkt aus Potsdam dann nach Köln gefahren. Abends war noch eine Open Stage, die nichts mit Job zu tun hat, aber man ist ja trotzdem irgendwie unterwegs und immer auch in der Moderation. Dann bin ich mit dem CVM unterwegs gewesen, also ein Termin nach dem anderen und dieses Umschalten von der einen Gruppe zu der anderen, vom einen Thema ins andere und trotzdem immer irgendwie präsent zu sein, weil das fällt ja irgendwie doch auf, wenn man irgendwie mal ein bisschen ruhiger ist, ne, dann kriegt man schnell das Feedback, du bist gerade traurig oder geht's dir gut? Nee, ich haushalte einfach nur mit Ressourcen und das ist schon spannend irgendwie gerade, wenn man da so viel unterwegs ist. Und ich möchte noch erwähnen, dass ich zu Gast in einem anderen Podcast war. So, ich weiß nicht, ob
das. Du bist fremdgegangen.
Ja, ich habe überlegt.
So muss ich das verstehen, ja?
Ja, ich bin fremdgegangen, genau, im Podcast Auf in die Zukunft, ein Podcast von einem Jugendverband, wo es um Perspektiven geht und habe da über die jugendpolitische Perspektive geredet. Es war mein eigener Verband. So viel darf man, glaube ich, dann.
Damit kann ich leben.
Damit kannst du leben?
Damit kann ich leben, ja.
Okay, sehr gut. Genau, es war viel los und viel los war im Anschluss auch an unsere Folge 18, also viel. Wir haben Feedback bekommen auf die Folge, wo es ja darum ging, Ausbildung als jugendpolitisches Thema. Auch haben wir das Feedback vor allem auf die Stories bekommen, die wir eine Woche später gepostet haben. Also mit einer Woche Verspätung haben sich dann doch VertreterInnen von Jugendverbänden gemeldet und haben unter anderem gesagt, ja, aber es gibt auch Azubis, die haben durchaus mehr Geld als Studierende. Aber das kommt natürlich ganz darauf an, welche Ausbildung sie machen, welchen Ausbildungsgang sie gerade machen. Und es gibt trotzdem immer noch viele Ausbildungsgänge, wo eben das Gehalt noch nicht so hoch ist. Es gibt viele Verbände oder es haben sich Verbände gemeldet, die gesagt haben, hey, cool, dass ihr das Thema aufgenommen habt, das ist bei uns gar nicht so präsent. Alleine wenn es darum geht, wie wir Zeiten setzen für bestimmte Gremien, da sind Azubis gar nicht so oft auf dem Schirm oder nur dann, wenn es um Freizeiten geht und die dann am besten nicht im August oder September irgendwie sein können. Und ja, da hat uns viel erreicht. Auch von Jugendverbänden, die explizit Arbeit machen mit Azubis und uns ist da einfach wichtig zu sagen, dass Jugendverbände generell gut steht, wenn sie auch Azubis auf dem Schirm haben und es wichtig ist, dass es nicht nur Jugendverbände gibt, die sich auf Azubis einschießen. Ist ein Thema für alle und es lohnt sich auch, diese Folge bis zum Ende zu hören, denn da geht
heißer
es... Heißer Tipp. Unsere Folgen lohnen sich immer bis zum Ende zu hören, denn da geht es unter anderem auch um genau diesen Blick.
Der heißeste Tipp des heißen jugendpolitischen Herbstes war definitiv die Teilnahme am 4. Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit. Ich sehe dich lachen, Jendrik, weil ich hier den Top-Übergang geschaffen habe.
Ja, Respekt.
Respekt. Wirklich. Aber ich muss auch sagen, mich hat das total beseelt, dass mich in den vergangenen Wochen viele Menschen gefragt haben, sehen wir uns in Potsdam? Sehen wir uns in Potsdam? Und ich mich freuen konnte und sagen konnte, ja, wir sehen uns in Potsdam. Denn in Potsdam hat vom 16. bis 18. September der 4. Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit endlich wieder in Präsenz stattgefunden. 3 Tage lang haben sich 1700 Teilnehmende aus Fachpraxis, Wissenschaft, Politik und Verwaltung getroffen. Wir sagen nachher noch dazu, wieso eher die Anteile waren von Politik und Verwaltung. Es gab einen Livestream und man kann, glaube ich, auch wenn ich das richtig verstanden habe, die zentralen Veranstaltungen bald dann auf YouTube angucken. Da freue ich mich dann auch sehr darauf, weil ich auch nicht alles gesehen habe. Unzählige Fachforen, Workshops, Vorträge, ganz wichtig. Liebe Grüße an Sebastian Müller aus Brandenburg. Eine Kaffee-Flatrate, das ist für uns Jugendarbeiterinnen ja total bedeutsam. Jendrik, ich habe gehört, du musstest dir deinen Flatrate-Becher zweimal kaufen?
Zweimal. Ich habe den ersten verloren tatsächlich, ja, weil der aus dem Rucksack gerutscht ist und ich keinen eigenen mit hatte. Aber 6 Euro für den Bundeskongress ist doch was Gutes, oder?
Ja, das ist was Gutes. Aber ne, das nächste Mal schön dran denken, wie im Zeltlager auch, auf Tesa Krepp den Namen draufschreiben und draufpappen.
Dann wäre er trotzdem weg gewesen.
Ja, ja, aber dann hätte ihn vielleicht, Jendrix gibt es doch nicht so viele. Das hätte gut funktioniert. Es waren tolle 3 Tage. Es gab am Montagabend, dem ersten Abend eine sogenannte Spätschicht Jugendpolitik in einer etwas kleineren Runde auf Einladung der Landeshauptstadt Potsdam, auch mit dem ein oder anderen kühlen Getränk. Am Dienstagabend eine Party mit super cooler Brass, Orchester, Musik und auch veganer Grillwurst. Also ich habe mich sehr abgeholt gefühlt. Und genau das ist auch der Punkt. Wenn es auch vielen nicht gefällt, der Bundeskongress ist schon auch eine Art Klassentreffen beziehungsweise ein Treffen einer bestimmten Bubble oder Szene. Manche haben es auch Familientreffen genannt, was andere wiederum nicht so einen guten Begriff fanden und ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, Jendrik, wir müssen uns schon auch vor Augen führen, dass wir erstens gar nicht so viele sind. Also ich glaube, was waren es irgendwie insgesamt nur 30.000 Menschen, die in der Kinder- und Jugendarbeit im Bundesgebiet tätig sind, wenn ich mich da recht erinnere. Und wenn dann schon 1.700 sich da treffen, die überhaupt die Kapazitäten haben, im Übrigen nach Potsdam zu fahren und dort an so einem Fachkongress teilzunehmen, dann würde ich schon sagen, dann trifft man auch so die üblichen Verdächtigen an der einen oder anderen Stelle, eben die Berufsjugendlichen. Und ich finde es nicht schlimm. Das ist auch unser Job. Unser Job ist ja auch, in diesem Netzwerk aktiv zu bleiben. Also es ging auch immer wieder um Begriffe, wie so oft. Wir ringen darum, was wir jetzt genau meinen. Aber fangen wir doch erstmal der Reihe nach an. Und deshalb würde ich gerne nochmal auf, Achtung, Folge 3 unseres Podcasts referieren und rekapitulieren. Was ist eigentlich Kinder- und Jugendarbeit? Und ich will dann kurze Anekdote einschieben, weil ich habe ja auch Freundinnen, Freunde, Bekannte, Menschen in meinem Netzwerk, die nichts mit Kinder- und Jugendarbeit oder Jugendpolitik zu tun haben, die, wenn sie das hören oder auch auf Veranstaltungen sagen, ah, du arbeitest mit benachteiligten jungen Menschen. Ich dann sage, nein, also Jugendarbeit ist für alle Kinder und Jugendlichen da. Denn, und jetzt könnt ihr wieder, wenn ihr die größere Definition wollt, reinhören in Folge 3. Jugendarbeit ist im 8. Sozialgesetzbuch in Paragraph 11 nicht nur eine gesetzliche Pflichtaufgabe, oho, also das muss so sein, sondern es ist eben auch die dritte Komponente neben Familie und Schule in der Erziehung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen zum Erwachsenwerden. Da passt halt auch super viel rein. Das ist eben nicht nur das mit den benachteiligten Jugendlichen. Da gehört auch Jugendverbandsarbeit dazu. Insgesamt aus sogenannte außerschulische Jugendbildung, auch ein Begriff, über den man diskutieren könnte, mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung. Da fällt rein die kulturelle Jugendbildung, da fällt der Jugendsport rein, fallen Naturverbände rein. Es geht um Arbeitswelt, ne? Arbeitsweltbezogene Jugendarbeit, haben wir gerade drüber gesprochen. Es geht aber auch um Freizeit, Kinder- und Jugenderholung, auch ein Thema. Ne? Alles, was wir hier machen, Jugendpolitik, bildet den politischen Rahmen und die Strategie dafür, die Grundbedingungen und Rahmenbedingungen von Kinder- und Jugendarbeit abzusichern. Also, ergo, wenn sich 1700 Leute in Potsdam treffen, dann kommen die aus einem sehr, sehr breiten Spektrum. Was sie vereint ist, sie versuchen alle in der Regel außerhalb von Schule und außerhalb von Familie, das sind andere Paragraphen im 8. Sozialgesetzbuch, versuchen, das Leben von Kindern und Jugendlichen zumindest nicht schlechter zu machen, muss man ja heutzutage ehrlicherweise sagen, dass das unser Auftrag ist. Da geht es viel um Jugendverbände, da geht es viel um Beteiligung. Es waren wahnsinnig spannende, unterschiedliche Themen, die eben aus unterschiedlichen Perspektiven der Kinder- und Jugendarbeit mitgebracht wurden. Und ich habe viele Menschen getroffen, die ich von früher aus verschiedenen Verbänden kenne, auch aus meinem Ehrenamt kenne, aus beruflichen Kontexten. Und das bedeutet aber eben auch, dass da Foren oder Themen dabei waren, wo ich so dachte, nee, da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Das ist ja schon mein genuines Thema. Jendrik, wo warst denn du so unterwegs beim Bundeskongress und kannst du ein paar Highlights nennen aus diesem sehr mannigfaltigen Programm?
Ja, ich musste in der Vorbereitung der Folge auch nochmal in die App gehen, wo ich mir ja auch verschiedene Sachen markiert habe. Die Kongress-App übrigens aus meiner Sicht echt gut gemacht, finde ich. Also
ja, total.
Recht übersichtlich.
Sehr, sehr praktisch.
Sehr praktisch gestaltet und so weiter und musste da erstmal gucken, weil mir sind jetzt nicht direkt Veranstaltungen als Highlight im Kopf geblieben. Ich habe bei mir gemerkt, ich war eher so die ganze Zeit ein bisschen ruhiger, bin eigentlich eher kommunikativ, aber habe das irgendwie nicht so richtig ausspielen können in den 3 Tagen, zumindest nicht, was die Foren angeht. Sonst beteilige ich mich mehr, habe mich gefragt, woran das liegt und habe da so mit ein paar Tagen Abstand, würde ich sagen, ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, okay, das könnte ich so machen, das könnte ich so machen, habe E-Mails geschrieben, habe WhatsApp geschrieben, hier, nimm mal das auf, nimm mal den Link, also an KollegInnen und schon so ein bisschen ein paar Schritte weiter, weil ich auch inhaltlich für mich das Gefühl hatte, das meiste waren Sachen, jetzt nicht wirklich neu waren, sondern für Leute, die das erste Mal vielleicht mit einem Thema in Berührung kommen, auch was jugendpolitische Sachen angeht, da die Basics erstmal wissen wollen, dafür war das super und ich habe im Kopf aber schon weitergedacht. Was aber einfach schön war, ist, so viele Leute zu treffen. Ich meine, das ist auch am Ende, sagen wir es ja fast immer, irgendwie Netzwerken, aber diese Leute, die ich da getroffen habe, die haben verstanden, Jugendpolitik matters, stand ja auch mal ganz groß an einer Wand im Hörsaal 3. Und während ich sonst irgendwie in meiner Arbeit immer wieder das Gefühl habe, ich muss darum kämpfen, ich muss mich erklären, warum brauchen wir Jugendpolitik, warum ist es wichtig, sich einzusetzen und so weiter, hatte ich jetzt das Gefühl, hey, da sind richtig viele LobbyistInnen von jungen Menschen und wir können uns mal auf eine Ebene austauschen, die nicht bei null anfängt, sozusagen. Man muss sich für eine Sache nicht mehr rechtfertigen. Und wenn es um Inhalt geht, ist mir besonders ein Fachforum irgendwie in Erinnerung geblieben, das die Frage gestellt hat, vertreten Verbände überhaupt die Themen und Interessen von jungen Menschen wirklich oder handeln sie eher in dem Auftrag, für den sie dann ja auch bezahlt werden von öffentlichen Trägern zum Beispiel und ob das immer matcht und wie das matchen kann. Da gab es eine spannende Diskussion zu dem Thema. Und ich würde für mich sagen, kommt drauf an. Und meistens tun sie das. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe auch als Jugendpolitikmenschen dafür zu sorgen, dass die Verbände genau dafür gefordert werden, was denn auch die Themen junger Menschen sind, das eben da anzubringen in die Politik. Das könnte man jetzt noch in Stunden ausführen, aber es war auf jeden Fall spannend und hat mich insgesamt sehr bestärkt, sodass ich mich jetzt frage, wie bekomme ich diese ganzen Eindrücke, die ich da gesammelt habe, so dokumentiert, transportiert, dass auch Leute in meinem Verband davon profitieren, ohne da gewesen zu sein. Ich denke mir immer oder ich wünsche mir immer, boah, wären doch die und die Person da gewesen, hätten die und die das gesehen, weil bestimmte Dinge kannst du ja einfach nicht erklären, wenn du nicht da warst. Und da hänge ich gerade, wie kann ich es für mich sortieren und so kommunizieren. Also das Thema Transfer. Ich war in einer glücklichen Situation, ich konnte ja einfach nur konsumieren, ich musste nichts vorbereiten, stand auf keinem Podium, musste nichts machen, nicht moderieren. Das war bei dir ein bisschen anders, Anna. Habt ihr sehr gerne zugeschaut. Das darf ich, glaube ich, an dieser Stelle sagen. Wie war es denn für dich?
Ja, du hast mir zugeschaut, weil ich die zentralen Veranstaltungen des Bundeskongresses moderiert habe. Also ich hatte an jedem der 3 Tage 1 bis 1,5 Stunden auf der so großen Bühne, also dem großen Hörsaal, zu tun als Moderatorin. Dadurch war ich echt immer ein bisschen busy und unter Strom und ganz häufig auch in so einem Tunnel, weil ich mich da wahnsinnig drauf konzentrieren muss. Es sind sehr, sehr viele Bedürfnisse und viele technische Dinge und wo gucke ich gerade hin und wie achte ich auf die Zeit? Und ihr wisst ja alle, glaube ich, du weißt es auch, ich moderiere für mein Leben gerne. Ich moderiere gern kleine Workshops methodisch, aber ich moderiere auch total gern große Kongresse. Macht total viel Spaß, aber ich bin doch auch echt immer ein bisschen nervös, auch wenn Leute mir das nicht so abnehmen. Ich zitter immer ganz schrecklich vorher. Ja, deshalb hallo an alle, sorry an alle, mit denen ich nicht explizit auf dem Bundeskongress gesprochen habe. Ich bin da so durchgerauscht und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem irgendwie treu und gewogen und schreibt mir Nachrichten und wir treffen uns bald zum Kaffee. So, ich moderiere gerne, aber Jendrik, großes Problem für mich und es wird dich nicht verwundern. Also Moderation, gute Moderation haben keine eigene Meinung. Und das ist für mich ein echt...
Das ist schwer für dich,
ja,
glaube ich.
Ja, das ist richtig schwer für mich. Und ich glaube, mir gelingt es auch eigentlich gut, ne? Also ich merke immer wieder, dass ich sauer werde, wenn ich so Podien sehe, wo die Moderation so ihre eigene Meinung kundtut und sagt, ich finde das ja so und so. Und dann denke ich, ja, nee, das ist jetzt nicht dein Job. Mein Job als Moderatorin ist hier die Bühne zu organisieren und zu gucken, dass alle gut zu Wort kommen und so weiter. Und puh, das war nicht so einfach. Und jetzt, als du das gerade meintest, wow, was soll ich machen mit den Erkenntnissen? Wo geht der Transfer hin? Denkst du, ja, ich habe so Metathemen, die ich gelernt habe und über die ich mich auch gleich nochmal mit dir unterhalten möchte. Aber so ganz konkret, also ich war einfach nicht in so vielen Foren, ich gebe es offen zu. Ich habe viel genetzwerkt und viel Kaffee getrunken, so. Aber ich war in einem Forum, das fand ich total spannend, klingt jetzt nach einem Randthema, aber ihr habt uns, glaube ich, auch mal auf Instagram dazu angesprochen. Was ist eigentlich mit diesem Cannabis-Gesetz und dem Jugendschutz? Das ist jetzt ein Thema, das genuin nichts mit meiner Arbeit im jugendpolitischen Raum zu tun hat. Aber ich war bei 2 super tollen Fachpersonen aus Suchtberatungsstellen und so Konsumberatungsstellen aus Berlin und Brandenburg. Und da saßen in diesem kleinen Hörsaal wirklich nur Leute, die echt Jugendarbeit an der Basis machen oder im ASD, im Jugendamt tätig sind. Und das hat mir einen tollen Praxiseinblick gebracht und mir leider auch mal wieder gezeigt, dass an diesem Gesetz, wie das zustande gekommen ist, ja, hier Buba, Buba, Zwan legal, dass da nicht wirklich die Perspektive von jungen Menschen mitgedacht wurde. Weil da geht's halt auch um einen Schutzauftrag. Und es ist egal, wie man Cannabis findet, der Schutzauftrag ist ja trotzdem da für unter 18-Jährige. Also da sind noch Lücken und ihr, die ihr in der Praxis seid, wisst es, da ist das letzte Wort auch echt noch nicht gesprochen. Ich freue mich ja immer, wenn das Deutsche Jugendinstitut, das DJI, Einblick gibt in Zahlen. Weil mit Zahlen können wir ja auch mal beweisen, was wir so machen und dass es nicht nur alles so fühlig ist, was wir so mit den jungen Leuten machen. Und ich fand es ganz toll, Liane Pluto und Sven Peuker vom DJI haben eine Sneak Peek in die Jugendverbandserhebung, Jugendverbandserhebung gegeben, die hoffentlich auch bald erscheinen wird. Und da habe ich fleißig mitgeschrieben und Folien fotografiert und so, weil eine Sache ist mir hängen geblieben, Jendrik, die mich beunruhigt, irgendwie überrascht und irgendwie auch nicht. In dieser Jugendverbandserhebung wurden Jugendverbände auf kommunaler Ebene befragt, was die Themen sind, die sie gerade beschäftigen. Und das Thema, das sie am wenigsten beschäftigt, ist Ganztag. Das halte ich für ein großes Problem, weil Ganztag, wir haben auch schon drüber gesprochen, durch das GAföG, einen immer größeren Raum und Platz im Leben junger Menschen einnehmen wird und uns in der Jugendarbeit auch nochmal ganz anders zu einer Verortung und Selbstpositionierung eigentlich antreibt. Und vielleicht pennen wir da auch ein bisschen. Aber vielleicht geben uns auch die Themen, die am häufigsten genannt wurden, eine Auskunft darüber, warum es gar nicht möglich ist, sich mit Ganztag zu beschäftigen. Nämlich die relevantesten Themen in den vergangenen 2 Jahren waren für Jugendverbände das Thema Beteiligung auf Nummer 1, aber direkt auf Platz 2, über die Hälfte, 53%, gaben an, die Absicherung der Förderung. Also Rahmenbedingungsfragen. Und das kann doch nicht sein, dass wir in den Jugendverbänden die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, Förderbedingungen zu klären. Darum sind wir auch an einigen Stellen mit so unsexy Themen wie Jugendhilfeausschüssen beschäftigt. Und ne, ihr, die es alle nicht mehr hören könnt, dass wir das SGB VIII zitieren. Aber das ist genau der Job, den wir an vielen Stellen machen müssen. Warum können wir uns nicht an den Themen der Kinder und Jugendlichen richten? Du hast es gerade gesagt, richten wir uns nach denen aus? Ja, im Idealfall schon. Aber wir sind mit ganz anderen Themen beschäftigt, die von außen an uns herangetragen werden. Und wie schaffen wir es, jugendpolitisch die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass an der Basis auf Kinder und Jugendliche und ihre Bedürfnisse geguckt werden kann und das, was ansteht, und nicht auf die Absicherung dessen, was das Bare Minimum ist? Alles Liebe zum Weltkindertag.
Und wenn ihr euch jetzt denkt, na, Ganztag wollen wir aber doch gerne nochmal aufnehmen, dann sei verwiesen auf Folge Nummer 3 ganz konkret.
Stimmt, da haben wir auch über Jugendarbeit gesprochen.
Ja,
also es sind gleich zwei Verweise. Hurra!
Ja, genau.
Folge Nummer 3 rockt.
Folge Nummer 3 habe ich extra nochmal nachgeschaut, die parallel quasi recherchiert. Ist sie ein Ganztag? Und hat parallel geguckt, ob wir denn auch die anderen Themen schon mal in den Folgen hatten. Ja, um Beteiligung geht's auch immer. Aber du hast ja schon Förderthematik angesprochen. Und damit kommen wir auch schon zu den Metathemen vom Bundeskongress, wo wir mal geschaut haben, was sind denn so die großen Themen, die da diskutiert wurden. Und natürlich ist das Thema Förderlogik und Problematik auch da wieder ein Thema gewesen. In den meisten Veranstaltungen wurde immer gesagt, warum muss denn die Kinder- und Jugendarbeit dauernd um ihre Finanzierung kämpfen, von der Kommune bis zum Bund. Es ging um Mangel an ausreichenden Mitteln, um auskömmliche Finanzierung. Es ging um Bürokratie, um komplizierte Antragsverfahren. Es ging um verschiedene Projektstellen, fehlende politische Priorisierung, dadurch dann auch eine fehlende finanzielle Priorisierung. Also das war ein Thema, was sich überall durchgezogen hat. Und wir haben es ja eben schon gesagt, vor einem Jahr war die Demo, KJP-Demo in Berlin, Initiative KJP. Und jetzt auf einmal beeindruckt das dann auch die Familienministerin.
Ja, fand ich auch ein bisschen bitter, die Initiative KJP. Also die ist eine gemeinsame Aktion der Träger, die über den Kinder- und Jugendförderplan des Bundes finanziert werden. Schön, dass es ein Jahr später Effekte zeitigt. Aber die Frage ist ja auch, wer kriegt das so mit? Nochmal kurz zurückzuspringen zur Bundestagsdebatte jetzt zu Einzelplan 17. Da haben einige PolitikerInnen das genannt in ihren Reden. Das freut mich sehr. Und wir können uns dafür feiern, dass da nicht gekürzt wird, aber wirklich Dynamisierung oder Aufwuchs, naja, das ist auch noch so ein Thema. Und ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das große Lamento über die schlechten finanziellen Rahmenbedingungen diesen Bundeskongress noch viel stärker prägen wird, tat es aber nicht. Vielmehr hat sich das kanalisiert in ein zweites Thema, das mir sehr präsent war und das mir jetzt auch als Lobbyistin im Hauptberuf sehr zu schaffen macht, nämlich die Präsenz oder auch Nichtpräsenz von Politik auf dem Bundeskongress. Es gab am zweiten Tag des Bundeskongresses ein politisches Fachforum Und leider haben da aus verschiedenen Gründen Politikerinnen abgesagt oder mussten die Einladung schon im Vorfeld ablehnen wegen anderer Termine. Ich dachte mir so, wow, wir sind 1700 Leute, es ist wirklich eine große Veranstaltung. Schade, dass das nicht klappte. Und ich habe dieses Forum moderiert, also ging es natürlich nicht um meine Meinung, habe aber dann ins Publikum reingefragt, was sie denn für Fragen an das Podium haben, das dann eher aus Fachpersonen bestand. Und da hat sich dann Merthe Stamer gemeldet. Merthe Stamer ist derzeit noch Geschäftsführerin des Landesjugendrings in Niedersachsen. Und die hatte da eine sehr klare Meinung dazu.
Heute ist das Ende des zweiten Tages. Wir hatten gerade die Diskussion zum Thema Jugendarbeit Nice to Have mit VertreterInnen aus Wissenschaft, Praxis und Politik, beziehungsweise auch Nicht-Politik. Die Abgeordnete aus dem Bundestag ist nicht erschienen. Und ich bin sehr enttäuscht, weil gestern die Jugendministerin auch schon nicht für ihr persönliches Grußwort erschienen ist und ich mich frage, wo wir hier ein großes Klassentreffen haben. Wir sind uns alle einig, tauschen uns aus über innovative Ansätze der Jugendarbeit, tauschen uns aus über verschiedene Praxisfelder der Kinder- und Jugendarbeit, der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, Arbeit mit Kindergartenkindern oder davor. Und auch Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen und sind uns einig, was wir brauchen, Ressourcen, insbesondere finanzielle Ressourcen und Zeit. Und die Politik, die Entscheidung trifft über Finanzierung, die ist nicht hier und hört sich nicht an, was wir zu sagen haben.
Und man muss ja sagen, Merthe hat das nochmal für uns eingesprochen, als sie sich gemeldet hat. Da hat sie das nochmal mit einer ganz anderen Haltung gesagt. Sie hat ja den ganzen Raum eingenommen mit einem flammenden Plädoyer zu dem, was sie gesagt hat. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ich bin großer Merthe-Fan. Das kommt noch dazu. Finde es jetzt auch schade, dass sie den Landesjugendring Niedersachsen leider wieder verlässt. Aber ich fand auch, hätte ich applaudieren dürfen, hätte ich nicht das Mikro in der Hand gehabt, hätte ich wahrscheinlich applaudiert. Mir geht's auch gar nicht sozusagen um Vorwürfe an das Setting oder so. Aber ich glaube schon, dass für viele die Frage war, wer ist eigentlich unser Gegenüber? Weil man ja schon sagen musste, dass VertreterInnen der Bundesverwaltung, also dass die Ministerien sind ja nicht Politik. Es waren Menschen, viele Menschen aus Abteilung 5, also der Jugendabteilung des Bundesfamilienministeriums da, auch den ganzen Kongress über. Das fand ich wirklich super und haben sich auch vielen Fragen gestellt. Aber eben BerufspolitikerInnen, also Mitglieder des Bundestages und so weiter. Also Kevin Kühnert hat leider abgesagt, krankheitsbedingt. Das ist blöd, schade. Ne? Wer da war, war der Staatssekretär aus dem BMUV, Jan-Niklas Gesenhus, der auch da sich wacker geschlagen hat. Aber sonst war für viele die Frage, ja, schön, wenn wir uns hier so untereinander unterhalten und uns alle super einig sind, an wen richten wir uns denn eigentlich? Und Professor Dr. Karin Böllert von der Universität Münster, auch AGJ-Vorsitzende, hat ein spannendes Beispiel genannt, nämlich sie war zu Gast beim Landfrauenkongress kürzlich, der mit wirklich Tausenden von Frauen in eine riesige Halle tagte und da waren mehrere MinisterInnen, da waren viele PolitikerInnen, die Reden gehalten haben, die da waren, die sich alles angehört haben. Ja, und jetzt trifft sich halt nur die Jugendarbeit und ja, Ministerin Lisa Paus kam am Montagabend zum, wie gesagt, zur kleineren jugendpolitischen Spätschicht. Da waren wir halt nur noch 200-300 Leute und halt nicht mehr alle. Also ich verstehe, dass Menschen viele Termine haben, aber ich habe das so wahrgenommen, dass das bei vielen auch sitzt. Und darum, ist nicht nur unser Gegenüber, sondern wer sind unsere Allies? Wer sind die Menschen, die sich bei uns unterhaken? Insofern fand ich es total cool, dass Marcel Fratscher da war vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der ja auch überall in den Medien immer wieder den Finger in diese Wunde legt, der Generationenungerechtigkeit. Und es klingt natürlich auch immer gleich etwas seriöser, wenn ein Ökonom etwas dazu sagt und eben nicht Pädagoginnen oder Pädagogen, weil es gibt schon auch viele abschätzige Blicke und viele abschätzige Kommentare auch in der Politik zu dem, was wir denn so tun. Also merkt man übrigens auch in einer Meldung des Deutschlandfunks, zum Bundeskongress, wo ich so denke, ja, also stating the obvious, Jugendarbeit ist wichtig, lol. Also danke, dass ihr darüber berichtet, aber es ist irgendwie, wen müssen wir denn noch alles überzeugen und wo müssen wir denn noch rangehen? Und ja, Lobby ist wichtig, da sind wir uns alle einig. Aber Verbände können sich Lobby halt, weil sie ehrenamtlich getragen sind. Ich kann jetzt die Folgennummer nicht sagen, haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir können nicht immer nur Lobby machen. Wir müssen auch unsere genuine Arbeit machen können und nicht immer alle noch überzeugen, nach außen überzeugen müssen. Weil nach innen, da sind wir eigentlich schon ganz schön einig, sagt auch Doris.
Also mein Eindruck vom Kinder- und Jugendkongress hier ist, dass wir nach innen uns gut gestärkt haben hier, dass wir nach außen stark wirken, und zwar, dass wir für eine gute Strukturförderung der Kinder- und Jugendarbeit sorgen müssen. Und wir haben gute Angebote, wir sind die Gelegenheitsstruktur für Kinder und Jugendliche, und das müssen jetzt endlich auch Politik, Verwaltung, Ministerien und dafür in der öffentlichen Verantwortung stehende Personen auch bemerken und lernen und uns die entsprechenden Gelder auch zur Verfügung zu stellen, dass unsere Strukturen nicht noch mehr erodieren.
Der Kaffeebecher, der im Hintergrund runtergefallen ist, war, glaube ich, der, den ich verloren habe wahrscheinlich. Ja.
Was Doris sagt, kann ich total unterschreiben, und ich würde es tatsächlich auch noch ein bisschen enger ziehen. Und Matthias sagt uns das jetzt gleich auch noch. Also es kann halt nicht sein, dass Politik von uns genervt ist dafür, dass wir auf unsere gesetzliche Förderung, also das steht uns zu. Wir machen auf Rechte aufmerksam, wir machen darauf aufmerksam, dass es unser Recht ist, zu existieren als Kinder- und Jugendarbeit, und Politik verdreht die Augen.
Ich höre auf dem Kongress immer ganz oft, was Jugendarbeit muss. Was mich viel mehr interessiert, ist eigentlich die Frage, was Jugendarbeit darf. Und wenn ich junge Menschen vertreten soll und Anwalt junger Menschen sein soll, dann muss ich auch mit Politik über junge Menschen reden dürfen und nicht immer darauf angewiesen sein, an den Türen zu klopfen und zu kratzen. Eigentlich müsste Politik die Expertise von Jugendpflegen wahrnehmen und nicht genervt sein, wenn sie ihnen vor die Füße geworfen wird.
Er hat damit auch im Plenum darauf angespielt, dass Karin Böllert gesagt hat, ja, gehen Sie doch zum Kämmerer hin, ne, sprechen Sie doch mit dem einfach direkt. Und er entgegnet darauf auch nochmal, ja, der muss aber auch erstmal mit mir sprechen wollen. Ne, so, das war auch der Hintergrund dieses Statements. Ein weiteres Thema, was sich durch den ganzen Kongress gezogen hat, nicht immer explizit benannt wurde und doch irgendwie da war, war der Rechtsruck und die AfD und welche Auswirkungen das auf die Jugendarbeit hat. Und wenn ihr diese Folge gerade hört, egal ob Montag, Dienstag oder Mittwoch, dann haben die Wahlen in Brandenburg stattgefunden. Die Wahllokale sind geschlossen und es wird aller Wahrscheinlichkeit nach ein sehr hohes Ergebnis für die AfD gegeben haben. Und gerade weil das in Potsdam in Brandenburg stattgefunden hat, waren auch viele Menschen, unter anderem auch vom Landesjugendring Brandenburg, da, die das immer wieder thematisiert haben. Und man hat so gemerkt, wie das dann auch übergeschwappt ist und auch die Leute von anderen Bundesländern das Thema mitgebracht haben, wie es denn sein wird. Und unter anderem hat dazu Marei eine Erfahrung gemacht, die eine Lehrerin getroffen hat. Und damit steigen wir doch mal ein und hören uns das Ganze an.
Also mein berührendster Moment war gestern tatsächlich, dass ich mit einer Lehrkraft hier aus Potsdam gesprochen habe, die ganz viel erzählt hat nochmal dazu, wie es mit Schüler ist, mit SchülerInnen zu arbeiten, die eben rechtseingestellt sind, dass sie sich tatsächlich fürchtet vor den Landtagswahlen. Und das war einfach nochmal sehr stark, hier vor Ort jemanden mitzukriegen, der an der Basis arbeitet und die quasi die Auswirkungen dessen spürt, was hier jetzt, was gerade irgendwie in der Gesellschaft passiert.
Marei kommt ja aus NRW, wo das Thema noch nicht so auf dem Schirm ist, in Brandenburg allerdings schon. Und wir haben uns ja auch einen Livestream angeguckt von einer Ausschusssitzung. Und das war eine sehr eindrückliche Stunde, wie ich finde.
Ja, wir haben relativ spontan dann ins Kongressprogramm einen Livestream aufgenommen, nämlich der Livestream der Sondersitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport des Landtags in Brandenburg. Diese Sondersitzung wurde einberufen auf Initiative der AfD. Es ging, und vielleicht habt ihr es auch auf Spiegel Online gelesen, wir verlinken das in den Shownotes, es gab an einer Schule, an einem Gymnasium in Wittenberge in Brandenburg eine Veranstaltung zur Vorbereitung der Landtagswahlen in Brandenburg, also ein Format der politischen Bildung, nämlich ein sogenanntes Politik-Speed-Dating für die SchülerInnen der 11. und 12. Klasse, organisiert vom Arbeitskreis der Stadt- und Kreisjugendringe Brandenburg. Jetzt muss ich sagen, das sind nicht so viele wie in NRW, aber das sind schon auch eine ganz schöne, die haben auch schon eine ganz schöne Power. Und die haben an dieser Schule eben ein Format, dieses Speed-Dating durchgeführt. Und da sollte eben, weil es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss des Landesjugendrings Brandenburg, der sagt, wir kooperieren nicht mit der AfD, wir laden sie auch nicht zu unseren Formaten ein. Da hat sich halt dieser Zusammenschluss der Kreisjugendringe überlegt, na ja, aber wie können wir denn trotzdem mit SchülerInnen über die Positionen der AfD sprechen, ohne einen AfD-Politiker, eine AfD-Politikerin einzuladen? Und so hat ein Sozialarbeiter, ein Jugendarbeiter diese Rolle sozusagen übernommen und mit SchülerInnen über die Positionen gesprochen, beziehungsweise diese Positionen vorgetragen. Und das hat also bei der AfD in genau die Kerbe geschlagen, in die sie gerade am häufigsten reinschlagen. Sie sagen, na ja, das ist nicht, das verstößt gegen das sogenannte Neutralitätsgebot. Wir werden hier nicht eingeladen. Jetzt kommt noch dazu, dass ausgerechnet dieser Sozialarbeiter eine Parteizugehörigkeit hat und die ist halt nicht in der AfD. Und also großer Skandal und dafür den Minister, also den Landesminister irgendwie in so eine Ausschusssitzung zu zitieren, die Ausschussmitglieder, dann die Kinder- und Jugendbeauftragte des Landes Brandenburg, Katrin Krumrey. Und also wir haben diesen Livestream geguckt. Jendrik, du warst da, ich war da, noch ein paar andere Leute aus NRW, viele Leute aus Brandenburg. Also mich hat's auf so vielen Ebenen gegruselt, weil mit einer Vehemenz und mit einer Demagogie gesprochen wurde von Seiten der zwei AfD-Vertreter in diesem Ausschuss. Das, also ich weiß es ja, ich höre ja viel AfD-Strategien zu, aber die ganz klaren Attacken auf die Jugendarbeit und auf die Jugendverbandsarbeit, dieser AfD-Vertreter hat immer wieder gesagt, wenn wir an der Macht sind, dann wird der Landesjugendring zerschlagen. Zerschlagen. Mir kamen teilweise die Tränen. Gut, dass dieser Raum so dunkel war, weil, also du hast es gerade gesagt, in NRW haben, glaube ich, oder im Westen, haben viele gar nicht klar, was es bedeutet, sich gegen diese permanenten Attacken wehren zu müssen. Und selbst dort, wo das übrigens auch im Westen passiert, wird es noch so ein bisschen so gesidelined oder weggelächelt. Jetzt haben wir aber einen zweiten Fall. Die AfD macht das gerade strategisch sehr clever. Es gibt ja ein, sagen wir mal, problematisches Newsportal von Julian Reichelt, dem ehemaligen Bild-Chefredakteur. News heißt es auch. Also bitte nicht angucken, bitte nicht draufklicken. Die haben eine Anfrage ans Bundesfamilienministerium geschickt, denn sie wollten und haben auch einen Artikel veröffentlicht auf ihrem Portal, wo sie der Bundesregierung vorwerfen, absichtlich gegen ihr Neutralitätsgebot zu verstoßen und Wahlwerbung gegen die AfD zu finanzieren. Wir machen ja gerade alle Kampagnen gegen rechts, Jendrik, ne? Wir versuchen uns alle zu positionieren und nicht gegen die AfD, weil das wissen wir, das ist immer schwierig, aber zu sagen, wählt nicht rechts. Und ausgerechnet die Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e.V., AKSB, die haben eine tolle Kampagne gemacht. Und ja, die wird über den Kinder- und Jugendplan des Bundes wahrscheinlich gefördert, eine Online-Kampagne. Und jetzt wird der AKSB unterstellt, dass sie Propaganda gegen die AfD machen würden und das aus Staatsgeldern. Und also es ist einfach total krass, weil die Überschrift dieses Artikels lautet: Bundesregierung finanziert über Tarnorganisation Wahlkampf gegen rechte Parteien. Und sorry, liebe Kollegin bei der AKSB, man kann euch ja viel vorwerfen, aber eine Tarnorganisation seid ihr ja beileibe nicht. Und das macht mir ein bisschen Angst, weil ich so denke, das wird jetzt häufiger kommen. Wir sind darauf nicht so gut vorbereitet. Wir sind auch nicht solidarisch genug miteinander an vielen Stellen. Wo sind die großen Aufschrei der politischen Bildung? Wo positionieren sich die anderen katholischen Verbände gerade. Das ist eine klare Attacke auf unser Bildungsverständnis. Und ja, das war einfach die Baseline für mich auch dieses Kongresses. Einige haben das konkret vor der Tür, was passiert und es betrifft sie unmittelbar und andere haben das gar nicht klar.
Ich sitze ja hier gerade in Essen, Anna, wie du weißt, der schönsten Stadt im Ruhrgebiet, das ist in NRW. Und wir haben ja nächstes Jahr ein Superwahljahr sozusagen vor uns. Wir haben nicht nur die Bundestagswahl, sondern auch Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein sehr, sehr langsam dafür wächst, dass auch uns in NRW, egal auf welcher Ebene gerade, solche Zahlen möglicherweise bevorstehen. Wir aber gar nicht so richtig darauf vorbereitet sind. Also das Bewusstsein wächst langsam, aber auch irgendwie die Ratlosigkeit, wie wir uns eigentlich gut auf das Wahljahr vorbereiten können und mit welcher Strategie. Ich denke, wir werden auch hier sehr bald wieder diskutieren, sollte man die AfD eigentlich einladen oder nicht. Bin gespannt, ob irgendjemand sich auch an dem brandenburgischen Beispiel sozusagen orientiert und das auch mal macht in der Richtung, was da diskutiert wird. Und ob denn diese Brandmauer oder sowas in der Ähnliches, ob die Solidarität auch unter den Verbänden halten wird. Das frage ich mich nicht nur in NRW, das frage ich mich generell, wenn es irgendwann um Existenzen, um das Überleben geht, ob dann wirklich solidarisch zusammengestanden wird. Und ich habe auf dem Bundeskongress ein Gespräch gehabt, das mir so ein bisschen Zweifel gibt, wenn man aus dieser Ausschusssitzung rausgeht, das wollte ich eben noch sagen, und denkt, irgendwie hat da doch einen Punkt der AfD-Mensch. Ne, und das macht mir dann Angst, weil wir müssen, glaube ich, wir in den Jugendverbänden müssen da sehr Seite an Seite stehen und dürfen da nicht abweichen. Und wenn irgendwer anfängt, dann mal eine Ausnahme zu machen und zu sagen, doch, und irgendwie, und ab 20% müssen wir dann doch irgendwie, ist ja doch eine wahrnehmbare Größe, so sowas hörst du dann. Hm. Und das darf nicht passieren. Und deswegen macht mir das ziemlich viel Sorge.
Mir macht das auch große Sorgen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass an all die Early Birds, die jetzt die Folge wenige Stunden nach dem Schließen der Wahllokale in Brandenburg hören, die auch gleichzeitig wieder mit diesen reißerischen Schlagzeilen konfrontiert werden. Die Jugend wählt rechts und die, na, also wir haben da jetzt schon häufiger drüber gesprochen. Und das ist einfach auch das, was nach wie vor zieht. Diese reißerischen Schlagzeilen darüber, wie die Jugend doch irgendwie ist. Ich habe mich erstmal ein bisschen aufgeregt, zum Beispiel das vergangene Woche, das Spiegelcover zu genau zu diesem Thema und auch der Spiegel-Schwerpunkt zu diesem Thema war. Und dann habe ich in den Artikel reingelesen und dachte, naja, also was darin auch als Lösung gefordert wird, ist eine stärkere Kinder- und Jugendarbeit. Insofern, liebe Grüße an Ann-Kathrin Müller, ganz so schlimm ist es auch nicht. Ich habe mich trotzdem erstmal aufgeregt. Aber diese Schlagzeilen werden jetzt auch wieder zuhauf kommen. Und statt dass man mit uns redet, die wir an vielen Stellen doch eine grobe Ahnung davon haben, was da helfen könnte, wird eher über junge Menschen geredet. Und da komme ich jetzt auch zum vierten und letzten Metathema dieses Kongresses. Und das ist die Frage, eben, wie geht's dieser Jugend? Wir reden über diese vielen Krisen und so weiter. Jugend in der Krise, in der Polykrise, in der multiplen Krise, KKK-Krisen und so weiter. Es wurde parallel zum Bundeskongress, was für ein super Timing, am 18. September, parallel zur Abschlussveranstaltung, die ich moderiert habe, bei einer Bundespressekonferenz der 17. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung vorgestellt. Dazu machen wir übrigens noch mal eine Extra-Folge, weil das sind über 500 Seiten dicke Expertise. Genau, es ist nämlich eine Studie. Es ist nämlich keine Studie, sondern es ist ein ExpertInnenbericht. Zu Beginn der Legislaturperiode der Ampel wurde ein ExpertInnengremium berufen aus Wissenschaft und Praxis, die unermüdlich Daten zusammengetragen haben, um mal herauszufinden, was beschäftigt junge Menschen eigentlich gerade und was in der Kinder- und Jugendhilfe ist auch die Antwort auf die Krisen, auf die Sorgen, auf die Herausforderungen. Und wenn ihr Zeit habt, lest 500 Seiten. Aber sonst wartet auf unsere nächste Podcast-Folge, wo wir nochmal darüber sprechen wollen. Und insofern fand ich es auch spannend, dass immer wieder auf dem Bundeskongress darüber gesprochen wurde, eben dieses Narrativ der ach so kaputten Jugend in der Krise nicht immer nur zu reproduzieren. Aber zu sagen, die sind, weil irgendwann fangen die an, das selber zu glauben. Und es ist eine adultistische Zuschreibung. Ne? Zu sagen, die sind alle in der Krise. Das stimmt ja auch ganz häufig nicht. Aber es gibt krisenhafte Momente im Aufwachsen junger Menschen, die halt gerade eben auch noch parallel laufen zu globalen Krisen. Und das macht was mit dem Gefühl junger Menschen. Unser Job ist, dafür zu sorgen, nicht nur, dass diese Krisen kleiner werden, sondern dass das Gefühl auch nicht verhaftet, kaputt zu sein. Sonst fangen sie an, es selber zu glauben. Und darum hat auch die gerade eben zitierte Karin Böllert, eben auch Vorsitzende dieser Sachverständigenkommission des Kinder- und Jugendberichtes, einen ganz spannenden Satz gesagt. Die hat gesagt, wir müssen Jugendliche und auch die Jugendarbeit politisieren und nicht junge Menschen therapieren. Mehr Therapieplätze ist alles schön und gut, ist auch wichtig. Mental Health haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber es geht darum, wieder die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Also wegzugehen von der Individualisierung von Problemen hin zur Behebung struktureller Probleme. Und wenn man nicht schon einen Podcast dazu erfunden hätte, dann wäre jetzt die Chance, es zu tun. Genau, es geht um Jugendpolitik, um nicht mehr und um nicht weniger.
Uns wurde übrigens ans Herz gelegt, ob wir nicht den Kinder- und Jugendbericht als Hörbuch aufnehmen können, damit man ihn während der Autofahrt einfach anhören kann.
Okay, lass mich drüber nachdenken.
Da kam eine Zuschrift auf LinkedIn, ich nenne es keinen Namen, schöne Grüße gehen raus. Genau, man könnte jetzt noch ganz viel mehr zitieren, auch was Karin Böller in der Pressekonferenz gesagt hat. Das lohnt sich das mal anzuschauen, die Pressekonferenz zur Vorstellung des Jugendberichtes oder den eben auch selbst zu lesen. Aber ich würde vorschlagen, Anna, dass wir in die Schlusskurve einbiegen, denn wir haben eine richtig volle und tolle Folge hier hinter uns gebracht und würden jetzt mal schauen, was denn nach den ganzen Metathemen, nach dem Bundeskongress wieder im Alltagsgeschäft, denn so viel würde ich mal sagen, Bundeskongress gehört zwar zum Job, ist jetzt aber nicht alltäglich, so eine Veranstaltung mit so vielen Menschen zu so vielen Themen. Was liegt im Alltag an in den nächsten 2 Wochen?
500 Seiten Kinder- und Jugendbericht lesen.
Außerdem.
Den Referentinnenentwurf zur SGB-8-Reform lesen. Ja, ich habe auch noch sonst ein Leben. Ich freue mich wieder ins schöne NRW zu fahren, nämlich zur Fachtagung Kommunale Jugendpolitik. Da geht es auch rund um das Thema Rechtsruck auf kommunaler Ebene. Wir schauen auch auf die Kommunalwahl 2025. Aber es geht auch schwerpunktmäßig darum, wie können Jugendverbände und vor allen Dingen Jugendringe, kommunale Jugendringe, der Zusammenschluss von Jugendverbänden, wie können die sich vorbereiten auf die Kommunalwahlen, um eben die Themen junger Menschen gegenüber Kommunalpolitik zu vertreten. Ich habe unzählige Calls und Besprechungen jetzt für die kommenden Monate und ich wollte eigentlich auch mal wieder Content für Instagram produzieren. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie viel Lust ich habe, vor der Kamera zu stehen. Also seht's mir nach, wenn es vielleicht doch wieder eher ein bisschen textbasiert und nicht bildbasiert ist, weil ich muss auch erstmal bügeln. Hier liegt überall Bügelwäsche. Ich kann nur Videos aufnehmen, Authentizität hin oder her, wenn meine Wohnung ein bisschen aufgeräumt ist.
Ja, spannend. Als ich geguckt habe, was ist denn bei mir in den nächsten 2 Wochen los, habe ich den Kalender geöffnet. Dann steht da für Mittwoch Zahnarzt drin.
Ja, auch mal wieder Alltag.
Auch mal wieder ein bisschen Alltag. Ich hoffe, der Weisheitszahn hält noch ein bisschen, denn sonst verliere ich ja die Weisheit. Dann ist der Spruch auch einmal hier gemacht.
Ja, gedroppt.
Darf gut schmunzeln. Ansonsten stehen gefühlt jetzt jedes Wochenende Delegiertenversammlungen an. Also die höchsten Organe, die dann Beschlüsse treffen, sowohl im CVM bei uns, aber auch Evangelische Jugend im Rheinland. Die Evangelische Jugend von Westfalen, alle haben jetzt irgendwie Vollversammlungen, wo ich da den Verband repräsentieren darf. Das finde ich cool, weil man findet, man trifft immer nette Leute, man kann da über jugendpolitische Themen wirken, auch Leute überzeugen, hoffe ich, dass Jugendpolitik wichtig ist. Und ich muss sagen, dass diese Vollversammlungen schon zu denen gehören, die auch einfach Spaß machen, weil sie gut gestaltet sind. Also da erlebt man irgendwie auch anderes. Das macht schon Spaß. Deswegen freue ich mich darauf. Und auch auf die nächste Folge, die wann kommt?
Am 7. Oktober, nach diesem langen Wochenende über den Tag der Deutschen Einheit. Gebt uns Feedback, folgt uns, kommentiert Dinge. Ich habe mal so auf Spotify und auf Apple Podcasts geguckt, dass ihr uns alle 5 Sterne gebt. I'm flattered. Finde ich wirklich total schön. Aber macht weiter mit den 5 Sternen und kommentiert auch gerne. Also ich merke das selber, wenn ich mir Podcasts irgendwie anschaue und überlege, ob das was für mich sein könnte, dann gucke ich mir auch die Kommentare von Leuten an, weil man da viel darüber erfährt, ob dieser Podcast wirklich das ist, was man anhören möchte. Also wenn ihr auch wollt, dass wir weiterhin diesen Podcast machen und nicht nur den Kinder- und Jugendbericht als Hörbuch einsprechen, dann gebt uns Feedback und bleibt mit uns in Kontakt. Das fand ich wirklich schön auf dem Bundeskongress. Und deshalb haben wir jetzt auch so eine lange Folge gemacht für die, die nicht beim Bundeskongress dabei waren, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ansonsten bleibt positiv, bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Kommt gut in den Oktober und ich sag jetzt einfach mal Tschüssi.
Tschüss.